Ich lese uns ganze Kapitel 6. Die Kinder Israel taten, was böse war vor dem Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Und als die Hand der Midianiter zu stark ward über Israel, machten die Kinder Israel zum Schutz vor den Midianitern Schlupfwinkel in all Bergen und Höhen und Burgen, und es geschah. Wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die Morgenländer wieder sie herauf und lagerten sich hinter sie und verdorbten das Gewächs des Landes. Bis hin gegen Gaza und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Ochsen und Esel, denn sie kamen samt ihrem Vieh und ihren Zelten herauf wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren, und sie fielen ins Land ein, um es zu verheeren. Also wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israel zum Herrn. Als aber die Kinder Israel um der Midianiter willen zum Herrn schrien, sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israel, der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten geführt, aus dem Diensthause gebracht, habe euch errettet von der Ägypter Hand und von der Hand all derer, die euch drängten, und habe dieselben vor euch her ausgestoßen und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Verehret die Götter der Amoriter nicht, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter eine Eiche zu Ophra. Die gehörte Joas dem Abiesriter und sein Sohn Gideon drohte Schweizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann solches alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, als sie sprachen: Hat der Herr uns nicht aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Gehe hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel retten aus der Midianiter Hand. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, warum soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse, und ich bin der kleinste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Er aber sprach zu ihm: Habe ich denn Gnade vor dir gefunden, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet, welche doch nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und mein Speisopfer bringe und es dir vorsetze. Er sprach: Ich bleibe, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und rüstete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot von einem Mephah Mehl, legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus und unter die Eiche und legte es ihm vor. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen, der hier ist, und gieß die Brühe darüber. Und so tat er. Da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte, und berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da ging Feuer auf von dem Fels und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte. Und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Weh, mein Herr, habe ich also den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn das selbst einen Altar und hieß ihn: Der Herr ist Friede. Der steht noch bis auf den heutigen Tag zu Ophra der Abiesriter. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm: Nimm den Pharren, den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Pharren, der 7-jährig ist, und zerbrich den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue die Astarte um, die dabei ist, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens durch Aufschichtung einen Altar, und nimm den zweiten Pharren und opfere ein Brandopfer mit dem Holz der Astarte, die du umhauen wirst. Dann nahm Gideon 10 Männer aus seinen Knechten und tat, wie der Herr ihm gesagt hatte. Weil er sich aber fürchtete, solches bei Tag zu tun vor seines Vaters Haus und vor den Leuten der Stadt, tat er es bei Nacht. Als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar bald zerbrochen. Und er starrte dabei umgehauen, und der zweite Pfarrer war ein Brandopfer auf dem neu erbauten Altar. Da sprachen sie zueinander, wer hat das getan? Und als sie forschten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar bald zerbrochen und die Astarte daneben umgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die gegen ihn aufstanden, wollt ihr für Baal hadern, wollt ihr ihn erretten, wer für ihn hadert, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so räche er sich selbst, dass sein Altar zerbrochen ist. Von dem Tage an hieß man ihn Jerubbaal, indem man sprach, es hadre Baal mit ihm, weil er seinen Altar zerbrochen hat. Als nun die Midianiter und die Amalekiter und die Morgenländer sich vereinigt hatten und herübergezogen waren, sie in der Ebene Jezreel lagerten, da rüstete der Geist des Herrn den Gideon aus. Und er ließ die Posaune blasen und rief dem Hause Abieser, dass sie ihm nachfolgten. Und er sandte Boten in ganz Manasse. Denen rief er auch, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und er sandte Boten nach Aser, nach Sebulun und Naphtali. Die zogen ihnen auch entgegen. Und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand retten, wie du gesagt hast, siehe, so will ich ein Schaffell auf die Tenne legen. Wird der Tau nur auf dem Feld sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben, so werde ich merken, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. Und es geschah also. Denn als er am anderen Morgen früh aufstand und das Fell ausdrückte, da konnte er Tau aus dem Fell pressen, eine ganze Schale voll. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass ich noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Fell. Das Fell allein möge trocken bleiben und Tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Gott tat so in jener Nacht. Allein das Fell blieb trocken und der Tau lag auf dem ganzen übrigen Boden. Hier die berühmte Geschichte von Gideon. Und zwar, ich habe nochmal einen Zettel dabei, ich habe als Überschrift die Begegnung Gideons mit dem Engel des Herrn. Ich möchte also nicht den Engel des Herrn untersuchen. Ich habe das Blatt nochmal beigelegt, wir haben das schon öfters getan. Einfach, wer es nochmal nachstudieren möchte, was es mit dem Engel des Herrn auf sich hat. Sondern mir ist wichtig, ich möchte, sagen wir, der Gideon hier aufzeige, und zwar, wir haben hier eine besondere Situation. Wir sind ja mittendrin im Buch Richter, und das Buch Richter ist ein Buch des Abfalls. Das muss man einfach sehen, die Gemeinde Jesu, wenn man die Kirchengeschichte sieht, die Gemeinde Jesu hat eigentlich nie eine stabile Phase gehabt, im Sinne von, dass man sagen könnte, über längere Zeit ist hier ein normales geistliches Leben möglich. Sondern das Reich Gottes und auch die Gemeinde Jesu hat immer Intervalle. Das heißt, es beginnt eigentlich immer so, wie es auch in Deutschland noch im Krieg war. Durch bestimmte Gerichte, durch bestimmte Zeiten geht es zur, wie soll ich sagen, tiefe Depression. Die Menschen sind erschüttert, sind zerschlagen. Gott hat sie gerichtet, sie sind gedemütigt. Sie liegen am Boden. Der ganze Hochmut ist weggefegt von Gottes Gericht. Und dann in der Regel beginnen die Menschen noch Gott zu fragen. Das geht immer eine bestimmte Zeit, bis es wieder einen Höhepunkt erreicht hat. Und das Fleisch des Menschen ist einfach so, wenn man es lässt, einfach gewähren lässt, das ist das Römer 1, wenn Gott dahin gibt, wenn es einfach sich selber aufbaut, dann kommt es irgendwann zum Schlag. Und wenn dieser Schlag vorbei ist, dann passiert eigentlich letztendlich wieder das Gleiche. Das heißt, in dieser Schlag, der dann passiert, der hat einen Grund. Und dieser Schlag hat seinen Grund im Hochmut. Das heißt, es ist wie ein Luftballon, wo man aufbläst. Dann platzt er wieder. Wenn Gott den Schlag geführt hat, dann ist der Hochmut des Menschen ist gedämpft. Und dann fängt es wieder an. Dann fängt es wieder vorne an, baut sich auf, bis wieder zum Hochmut kommt. Dann kommt wieder der Schlag, dann bricht es wieder zusammen. Baut sich auf, kommt der Schlag, bricht wieder zusammen. Können wir die ganze Kirchengeschichte sehen. Wir sind wieder in so einer Phase, zum Beispiel bei uns heute, da sind wir wieder kurz vorm Schlag, ist keine Frage. Wir sind wieder oben und wir werden wieder runterkommen, das ist keine Frage. Bloß, das muss man eigentlich sehen, einmal kommt der letzte Schlag, kurz vor der Wiederkunft Jesu, da kommen die Gerichte, dann wird es schwierig. Aber wir waren hier in der Phase, wir haben ja das letzte Mal, als wir den Lobgesang der Deborah untersucht hatten und vom Barak, hat er mir ja gesehen, wie am Schluss von dem Kapitel 5 Gnade um Gnade vor Gott her da ist. Jetzt kommt eben das Drama, wenn wir jetzt hier reingehen und jetzt einmal von Vers durchgucken. Ich will auch nicht über die Zeichen, über das Fließausleger sprechen heute Abend. Das sind jetzt Themen, die sicher auch ihren Platz haben, sondern wir haben hier eine Situation, die genau dem entspricht, was eigentlich letztendlich passiert nach einer Gnadenzeit. Wir hatten hier in Vers 31 von Kapitel 5 hatten wir die Gnadenzeit. Diese Leute waren gedemütigt, sie waren am Boden, haben dann Gott gesucht und Gott hat Sieg gegeben. Das heißt, da war es in der Blüte. Da heißt der berühmte Vers, die ihn lieben müssen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Macht. Und jetzt beginnt, ich sage es mal, dieses Aufblasen des Luftballons, dieses langsame Ansteigen des Fleisches in diesen 40 Jahren der Prüfung. Und das Brutale, was hier eigentlich ist, wenn man Vers 1 liest, die Kinder Israel taten, was böse war vor dem Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Das heißt, die 40 Jahre haben nichts genutzt. Die 40 Jahre der Prüfung haben wieder den gleichen Effekt gebracht. Das heißt, das Böse kam wieder raus, es kam wieder diese, sagen wir, intervallmäßige Abfallsphase, die einfach drin war. Die auch je länger es der Endzeit entgegengeht, immer schlimmer und schneller wird. Das heißt, wir haben hier eine Situation, die unserer sehr ähnelt. Ich möchte mal eine Stelle dazu lesen, die eine Rolle spielt. Jeremia 8, Vers 20, ist eine wichtige Stelle. So könnte man auch die heutige Situation beschreiben. Die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Das heißt, immer wenn so ein Schlag von Gott kam, dann beginnt eine Phase der Ernte. Immer wenn so ein Schlag von Gott kam, dann kommt praktisch ein Sommer, eine schöne Zeit. Und das Drama ist, das geht automatisch an einem bestimmten Punkt zu Ende. Und dann ist immer die Frage, wo man steht, wenn das kommt. Wenn der Schlag von Gott kommt, wo steht ein Mensch? Und das ist eigentlich das Thema von unserem Buch. Die zweite Stelle, wo ich drauf habe, kennt ihr alle, Hebräer 3, Vers 7. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Es gibt einfach einen zu spät. Das müssen wir nüchtern sehen. Man kann hier geistliche Dinge versäumen und man kann sie kaputt machen. Und es ist dann einfach rum, es ist vorbei, es ist aus. Wenn man hier diese ersten 5 Verse liest, dann sieht man, Israel war in Bedrängnis, sie musste sich in Schlupfwinkel zurückziehen, das heißt, der Feind hat Überhand über sie. Und das ist immer ein typisches Zeichen in diesen Phasen. Ich sage es mal, wenn es kurz vorm Schlag ist, da ist die Gemeinde Jesu, das sind auch die Gläubigen in der Regel in der Defensive. Das heißt, sie müssen sich zurückziehen. Sie sind letztendlich dann nur noch Reagierende. Sie sind nicht mehr die, die alles steuern. Sie werden vom Zeit, vom Weltgeist geprägt. Nicht sie prägen letztendlich draußen das Umfeld. Das war Korinth auch. Korinth war geprägt vom Umfeld, von dieser großen Stadt. Das war eigentlich typisch. Wisst ihr, wenn ich heute sehe, was in der Gemeinde Jesu abgeht, das ist auch nichts anderes wie das in der Welt. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Ihr könnt es immer sehen, es sind Parallelstrukturen. Zum Beispiel, wenn du in der Welt hast du nur eins, ich habe das vor vielleicht 3 Jahren das erste Mal gehört, da war ein Reporter bei uns auf der Bank und da hat er plötzlich angefangen, das erste Mal das Wort zu gebrauchen, das ich gar nicht kannte, hat er gesagt, es muss ein Event sein. Das werde ich nicht vergessen, das ist mir hängen geblieben, es muss ein Event sein. Und siehe da, eines Tages in der Gemeinde Jesu, plötzlich habe ich gesehen, auch dort muss ein Event sein. Das heißt, es fährt ab. Es ist immer das Gleiche, es geht parallel. Da kommt Erlebnis. Und das, was der Zeitgeist prägt, prägt auch Gemeinde. Das ist typisch zum Beispiel, wenn ihr guckt einmal, zum Beispiel die Zeichenbewegungen, die ist parallel in der Welt auch, das New Age. Das heißt, es ist immer parallel. Und das ist eben das Problem. Der Zeitgeist und die Gemeinde, das ist immer ein Riesenproblem. Die gehen miteinander. Und oft ist es so, dass der Zeitgeist abfärbt. Und dann ist ein Problem. Und hier ist es genau gleich, gell? Wenn du die Texte siehst, im Prinzip hat wiederum das gottlose Kanaan, die Midianiter und auch die Amalekiter, die Erzfeinde Gottes, hat abgefärbt auf die Gemeinde. Und in dem Moment, wie das passiert, dann wird es schwierig. Und was bewirkt es? Sie mussten sich verstecken. Die ganze Saat, die Israel aussendet und die Israel gesät hat, die wurde von den Midianitern, Amalekitern und Morgenländern kaputt gemacht. Sie verdorbten das Gewächs des Landes, und das ist immerhin das verheißene Land. Und das ist schon eine ganz furchtbare Sache, wenn praktisch weltliche Dinge und das Abfärben von der Welt geistliche Dinge zerstört, da ist was kaputt. Und das ist hier eine furchtbare Tatsache. Und jetzt kommt eben was Hochinteressantes. Dann bleiben keine Lebensmittel in Israel übrig. Dann heißt, dann tritt der geistliche Hunger ein. Weil das ist etwas. Also, ich muss immer wieder staunen, wie die alte Generationen, wie die nüchterner waren. Die haben zum Beispiel gesagt, der Wein ist kurz, die Reue ist lang. Also was ich jetzt einfach gelernt habe, auch in Bezug auf weltliche Dinge, die hat immer einen Reiz. Und es ist immer ein kurzes Aufpuschen, aber es bleibt nichts übrig. Geistliche Dinge haben in der Regel keinen Reiz. Sondern geistliche Dinge sind immer klein. Wenn du mal das ganze Reich Gottes guckst, kleine geistliche Dinge sind klein. Das ist ein Same. Dieser Same wird gesät. Gott begießt den Samen. Gott lässt den Samen wachsen. Und da kommt dann was, das nicht spektakulär ist, sondern eher still, unterschwellig, das im Verborgenen langsam wächst, wie der Natur, und hast du plötzlich Stabilität. Das ist typisch Reich Gottes. Und die Welt ist amerikanisch im Prinzip, instant. Mir hat die Woche auch Kollegen gefragt, ja, wie ich nicht meinen Kaffee mache, schnell den Löffel rein. Und ich gesagt, genau, ja, gut, so, nehme ich also mein Ding auf, Löffel rein, zack, heiß Wasser drüber, so mache ich Kaffee. Das ist amerikanisch, aber so. Aber diese Kaffeementalität, die überträgt sich auf die Gläubigen. Es geht alles schnell. Es ist einfach gut, es geht schnell, es ist alles praktisch, es funktioniert, da kannst du keinen Fehler mehr machen. Ich kann mich erinnern, meine Urgroßmutter, wie die einmal mit. Hat mich immer fasziniert, mit der Kaffeemühle, hat mir der Kaffee gemahlen, und der war sicher nicht schlechter wie heute. Und da hat man Zeit. Und da hast du keine Zeit mehr. Und das ist das Typische, letztendlich hier auch in dieser Epoche. Du siehst, da geht was kaputt. Da geht einfach was kaputt, aber geistliche Speise wird zerstört. Da ist irgendwas ist am Boden, und man kann es gar nicht definieren. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Das ist oft nicht einmal offene Sünde, sondern da ist einfach was passiert. Da rutscht was, da kippt was, da ist irgendwas im Hintergrund. Und jetzt kommt eigentlich erst das Bösartige. Es kommt eigentlich das Bösartige. Und das hat mich total erschüttert, als ich es gelesen habe in Vers 5. Wo es dann plötzlich heißt, und das ist schon hochinteressante Sache, es sind dann als Folge, das ist hochinteressant, auch keine Schafe, Ochsen und Esel mehr da, denn sie kamen samt ihrem Vieh und ihren Zelten herauf wie eine große Menge von Heuschrecken. Das heißt, diese heidnischen Einflüsse, diese Dinge ersticken letztendlich Schafe, Ochsen und Esel. Und ich denke, wer die Bibel kennt, der weiß, was Schafe sind. Schafe sind ein Bild fürs Opfer. Das heißt, je mehr solche Entwicklungen bei den Gläubigen da sind, je mehr kommt das zentrale Thema der Gemeinde Jesu durchs Opfer am Kreuz von Golgatha in den Hintergrund. Und je mehr das passiert, je mehr kommt letztendlich auch, sage ich mal, das Gesetz jetzt in positivem Sinne. Je mehr kommt das Gesetz weg, das heißt, Gesetzlosigkeit macht sich breit. Das ist was ganz einfaches. Und das ist typisch auch für die heutige Zeit. Die Leute wissen nicht mehr, was gut und böse ist. Ich habe heute einen Berater eiskalt erwischt, der hat gelogen, dass ich die Balken biete. Schriftlich. Ich war dann so erschüttert nur von dem ganzen Zirkus, dass ich eigentlich nicht scharf wurde bei dem Telefon, einfach mit ihm geschwätzt. Und wisst ihr, was das Tolle war? Der hat sich nicht einmal geschämt, dass er gelogen hat, sondern der hat mir nur euphorisch erzählt, dann hätte er eben den Vertrag, was er verlogen war, hätte er den mündlich aufgeforscht und mündlich ergänzt und hat mir dann freudestrahlend erklärt, und es ist rechtsgültig. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist erstmal die Luft wegblieben. Dann habe ich erstmal aufgelegt, dann habe ich nachgedacht, und denkt, es ist doch interessant. Es war interessant. Da hast du einfach gesehen, da ist oben im Kopf wahrscheinlich ein bisschen was anderes gelaufen, wie das, was so normal ist. Auf jeden Fall, das ist für mich Gesetzlosigkeit. Dann der Kollege vergisst mir einen Termin zu sagen, ich habe den mal gerufen. Hat er mir eine Rede gehalten, die war traumhaft. Wie wunderbar das ist und so war es und überhaupt. Und am Schluss hast du nur gedacht, die hätten versäumt.
mir ist die Luft wieder weggeblieben. Ich sage, ja, ich weiß nicht, wo bin ich denn gelandet? Wisst ihr, aber das zeigt mir, man weiß nicht mehr, was gut und böse ist. Ich habe die Woche lauter so Erlebnisse. Dann habe ich einen anderen erwischt, der hat was gemacht, das war, ich sag mal, milde ausgedrückt, Sauerei. Und ich habe den einfach einen großen und hohen, und das war absolut, war Gerichtsverhandlung im Busche. Und da habe ich versucht, jetzt mach schon mal einen Überrumpelungsangriff. Dann habe ich einfach das Telefon genommen und habe eiskalt ihm das Gesicht gesagt, was er gemacht hat. Schweigen, kurze Depression, dann ging's los. Ach, weißt du, das verwechselst du. Das weißt du nicht mehr recht. Ist doch schon so lange her. Und überhaupt. Am Schluss habe ich gesagt, sinnlos, Aufleger, gar nicht mehr mit deinen Leuten schwätzen. Das ist, zurückziehen, ich will nichts mehr mit zu tun, aber lass mich alle in Ruhe. Wisst ihr, das ist typisch. Es ist nicht nur das Schaf weg, die Schafe ins Opfer, sondern dann ist auch so, dann ist alles durcheinander, niemand weiß mehr, was gut und böse ist. Am Schluss wirst du verrückt. Und in der Bibel steht, dass der Levit, der priesterlich Gesinnte von Gott gegeben ist, um zu zeigen, was gut und böse ist. Und dann ist alles weg. Und das ist typisch. Wisst ihr, ich habe das Kapitel 6, man könnte es auch nur schattenbildlich und nur schön und nur mit bestimmten Schattenlinien auslegen. Aber das Kapitel ist eigentlich in sich, bei allem Schatten, wo drin ist, ist das Kapitel absolut symptomatisch für Abfallzeit. Klassischer geht es gar nicht. Das ist schon alles, was abläuft. Und niemand weiß mehr, was gut und böse ist. Aber wenn niemand mehr weiß, was gut und böse ist, wisst ihr, was dann passiert? Dann zeigt Gott, was gut und böse ist. Dann geht nämlich Gott hin und richtet das Böse. Und in dem Moment lernen die Menschen wieder, was gut und böse ist. Steht einmal in der Bibel, wenn Gott kein Gericht geben würde, würde die Menschen nicht lernen, was gut und böse ist. Das heißt, Gott gibt das Gericht auch, dass die Menschen lernen, was ist gut und böse, damit man wieder weiß, was normal ist. Was vielleicht das größte Trauma ist, Schafes Opfer ist weg, der Ochs ist weg und der Esel ist weg, stellvertretende Opfer. Esel 2. Mose 13,13, stellvertretend erlöst, es ist weg. Wir haben eine ganz ähnliche Situation, wenn ihr mal euch die Mühe macht, lesen mal Jesaja 1, ganz. Jesaja 1 durch. Jesaja 1 ist in der Regel die gleiche Situation. Und in Jesaja 1, wenn ich es richtig im Kopf habe, geht sogar Gott so weit, dass er über formelle Gottesdienst sagt, warum zertrampelt ihr meine Vorhöfe? Und dann sagt er ihnen, wo der Gottesdienst sein soll, hier. Wo er sagt, ihr müsst euch reinigen. Und zwar, wenn eure Sünden blutrot sind. Der zeigt, es kommt aufs Opfer an. Auf die Reinigung durch Jesu Blut. Wisst ihr, und das ist halt eine typische Situation. Ich sage mal, es ist halt so, du kannst in so einer Phase nichts zurückhalten. Du kriegst es nicht verhebt. Also, was die älteren Geschwister wissen nur, so Werke wie Grishona oder Liebe Zell. Aber jetzt nicht nur Grishona, Liebe Zell, da könnt ihr quer durchgehen. Ich weiß bloß nicht, wie das Haus heißt. Ich weiß, aber berühmter Haus der Pietisten. Da hingen sie alle, die alten Gottesmänner, hingen alle. Also wirklich, die alten Gottesmänner. Du hast gesehen, mit jeder Generation ging es ein bisschen runter mit den großen Gottesmännern. Und schließlich eine Frau da ging. Als Predigerin. Ich könnte euch den Namen sagen, so wissen wir, wie sie heißt. Brutal. Wenn du es überlegst. Also, aber solche Effekte, die hast du einfach in solchen Phasen. Weiß man nicht mehr, was gut und böse ist, so wie im Jesaja, so wie hier. Und was noch schlimmer ist, in Offenbarung 3, Vers 17 steht, du sagst, du bist reich, du bist aber in Wirklichkeit arm, blind und bloß. In solchen Phasen glaubt man immer, es ist alles wunderbar. Wunderbar, was ist denn ein Problem? Wir haben doch kein Problem. Das ist totale Verblendung in der Regel über den eigenen Zustand. Das ist das Dramatische. Wie Herr Busch hat immer zu seinen Brüdern gesagt, keine Sorge, liebe Brüder, es wird noch viel schlimmer kommen. Und so ist es. Es wird sich in der Endzeit, diese Intervalle werden kürzer werden, kürzer. Es wird schlimmer werden. Das heißt, die Spitze, bis Gott zuschlägt, wird scharfer werden. Und dann wird auch das Gericht immer schlimmer werden, bis sich das ganze gipfelt in die Zornschale gerichtet. Wenn dann wirklich nur noch Vernichtungs- und Strafgerichte Gottes auf dieser Erde einschlagen, das ist dann der Höhepunkt. Und das ist klar, wenn das einmal da ist, dann verhungert ein Mensch innerlich. Also wenn ihr mal mit Sucht zu tun habt, jetzt nicht nur mit Sucht, ich sage mal auch mit Mediensucht und solchen Dingen. Ich hab Kunden gehabt, die dieser Sucht heimgefallen sind. Dann siehst du etwas, das waren Züchte, die Sinne gereizt haben. Und da hast du einen ganz schlimmen Prozess, der sich hier abspielt. Und zwar, du musst es immer steigern, dass das noch die befriedigende Wirkung hat. Du musst immer mehr steigern, den Reiz. Weil du stumpfst ab und das Geistliche ist gerade umdreht. Das Geistliche kannst du in niederster Dosierung, jahrelang, kannst du es leben und es hat immer der gleiche Effekt, speisen. Aber alles, was aus der anderen Kultur kommt, ich sage mal geistliche Kultur, das hat den Effekt, dass es hochputscht, du brauchst immer mehr davor, es ist wie eine Sucht. Und je mehr du kriegst davor, wirst du nicht gesättigt, obwohl es da ist. Das ist fast das Gleiche. Ich mag Lagerwickle, das ist bekannt. Wenn ich jetzt hingehe, ich habe es gestern wieder gedacht, ich habe gestern zwei Lagerwickle gegessen, wo ich heimgekommen bin. Ich habe die zwei Lagerwickle wegputzt, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Dann, wo ich sie drunter hatte, habe ich gedacht, da ist ja auch nichts drin. Genauso ist es. Und zwar, wenn ich morgens esse ich so, meine Frau wisst was, ich so wahrscheinlich so Mehrkorn, Vollkorn, irgendwie auf jeden Fall kein Lagerwickle, so Mehrkornbrot. Da habe ich eine Scheibe. Das ist vom Volumen, was ich da zu mir nehme, bei weitem nicht das, was mit den Lagerwickeln da sich abspielt. Aber das Interessante ist, wenn ich das gegessen habe, habe ich genug. Bin ich gesättigt. Als ich meine Lagerwickel mit 10 essen kann, das wäre kein Problem gewesen. Ich hatte Phase, da habe ich so Toastbrot gegessen, da habe ich immer 10 Toastbrot morgens, wo ich heimgekommen bin, habe ich 10 Toastbrot gegessen. Das habe ich gar nicht gemerkt, das war ganz einfach. Immer wenn ich es drin hatte, habe ich wieder Hunger gehabt. Wieder. Das ist genau der Effekt. Und dann ist keine Speise da. Das ist dann etwas, wo du sagst, ich nehme doch Speise zu mir, ich esse doch. Und esse dann viele Dinge, aber es hat keine Wirkung. Diese Kraftwirkung ist weg. Vielleicht eine Stelle dazu, Jeremia 2,13, das geht ums Trinken, das ist was anderes, aber es ist der gleiche Gedanke. Mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben. Löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Das ist immer eine doppelte Sünde. Man will das Gottgegebene nicht und holt sich was anderes. Eine Doppelsünde. Das ist eine doppelte Sünde, die der Mensch begeht. So ist er halt. Was natürlich auch dann ist, die Schrift sagt hier eindeutig, in so einer Phase, das Volk war schwach. Das war wirklich schwach. Wenn man das in Ruhe lässt, das Volk selber war wackelig, war schwach. Wenn ich das anguckst, dann fällt mir einfach Psalm 38 ein, Vers 3 bis 9. Das ist eine wichtige Bibelstelle, die sagt hier was ganz Einfaches. Deine Hand liegt schwer auf mir. Sobald die Gerichte Gottes dann in so einer Situation beginnen einzutreten, dann geschieht eigentlich letztendlich dieser Zustand. Es ist nichts Unversehrtes in meinem Fleisch vor deinem Zorn. Kein Friede in meinen Gebeinen wegen meiner Sünde, denn meine Schulden gehen über mein Haupt und wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Meine Wunden stinken und eitern vor meiner Torheit. Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt und gehe traurig einher den ganzen Tag, denn meine Lenden sind ganz entzündet. Es ist nichts Gesundes an meinem Fleisch. Das ist der innere Zustand. Und jetzt guckt, was das bewirkt. Und zwar, das ist das Interessante. Ich bin ganz kraftlos und zermalmt. Ich heule von Unruhe meines Herzens. Da wird man kraftlos, innerlich. Das ist kein Saft. Das ist das Problem. Das ist ein Riesenproblem. In solcher Phase der Gemeinde, wie du es hier beim Gideon siehst, da hat Gott eine Taktik. Er hat eine Taktik, und wenn wir jetzt Kapitel 6 bis 10, der nächste Abschnitt, uns vornehmen, dann sehen wir etwas, die Kinder Israel tun das Einzige, was einen Wert hat. In solcher Phase kannst du nur eines tun. Sie geht dann hin, Vers 6, da schrien die Kinder Israel zum Herrn. Der Bibel steht, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und in Apostelgeschichte 2,21, eine der entscheidenden Verheißungen für die Heide, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Nein, jeder, also auch Heiden. Das heißt, da ist ein ganz entscheidender Punkt. Sie haben plötzlich gemerkt, da ist was kaputt. Und jetzt kommt der Unterschied. Jetzt kommt der Unterschied zur Religion. Wisst ihr, was die Religion gemacht hätte? Die hat das gemacht, was im Jeremia war. Die hat einen Beruf voller Gottesdienst gemacht. Die hätte vielleicht eine Prozession gemacht. Oder einen Bußgang. Oder irgendwas Bombastisches. Oder eine Spendeaktion. Irgendwas weiß ich was. Aber dieses Volk, in dem Moment, wie die Erkenntnis Gottes kommt, macht sie was völlig anderes. Sie brechen innerlich zusammen und jetzt plötzlich versuchen die nichts mehr zu tun. Die versuchen Gott nichts mehr zu bringen. Die sehen, da ist was kaputt gegangen. Und jetzt kommt die einzige Waffe, die dann ein Mensch hat. Sie rufen den Namen des Herrn an. Und das ist es. Der Schrei zu Gott, erbarme dich meiner. Und dann kommt es. Und in dem Moment, wie sie das tun, da passiert die Erlösung. Und jetzt erklärt der Herr etwas, und das ist jetzt auch interessant, das werdet ihr immer wieder in der Schrift finden. Dass Gott, wenn er eingreift, sowohl positiv wie negativ, im Gericht wie auch in der Wiederbringung, dass er wieder Gläubige zurückbringt in ihren geistlichen Stand, dass er ihnen nochmals vorhält, was passiert ist. Und wisst ihr, was das heißt? Gott will nie formelle Buße, sondern Einsicht. Buße heißt Metanoia. Meta heißt mit, nos ist die Gesinnung. Das heißt, Gott will, dass man mitdenkt. Kannst du übersetzen mit mitdenken, Buße. Buße, Metanoia, kannst du auch mit mitdenken übersetzen. Das heißt, dass man Gott praktisch vordenken lässt und dann mitdenkt. Das heißt, dass man die Dinge sieht, wie Gott sie sieht. Jetzt sagt er hier in 8, und zwar so spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten geführt, aus dem Diensthause gebracht, habe euch errettet aus der Ägypterhand und vor der Hand all derer, die euch drängten. Ich habe dieselben vor euch ja ausgestoßen und euch ihr Land gegeben. Typisch. Er hat sie erlöst. Und das ist das, was auch beim Gläubigen passiert ist. Man ist aus Ägypten rausgekommen durchs Blut Jesu. Man ist frei von den Sünden, frei von den Bindungen. Man ist frei von der Bedrängnis. Man hat Luft geistlich. Man hat wirklich Freiheit. Man hat das Land eingenommen des Glaubens. Man hat sich Freiraum verschafft. Und jetzt kommt der Befehl Gottes. Er sagt: Und ich, der Herr, euer Gott, bin der Herr, euer Gott, verehre die Götter der Amoriter nicht, in deren Land ihr wohnt. Das heißt, da kommt dann immer der Befehl, halte die Absonderung. 2. Korinther 6, Vers 14. Halte die Absonderung. Wisst ihr was? Dann kommt, dann sagt er, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Das heißt, das Opfer, Hebräer 10, wir lesen es nachher, darum lese ich es jetzt nicht. Das Opfer aus Hebräer 10 ist da. Die vollkommene Erlösung ist da. Der Gläubige reagiert in der Regel bei solchen Phasen anfänglich drauf, aber nicht nachhaltig. Und spätestens, wenn der Zustand eingedreht ist, reagiert er nicht mehr auf das Opfer. Und in dem Moment hat er einen Bund geschlossen, in der Regel mit Ägypten, mit der Welt. Da ist irgendwas passiert. Und jetzt sieht man hier, er sagt, ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Wir haben zum Freitag in Nördlingen studiert. Gott erwartet Glaubensgehorsam. Glaube ohne Gehorsam ist kein Glaube. Ein wahrer Glaube ist immer gehorsam gebunden. Das heißt nicht umsonst in der Apostelgeschichte, sie wurden dem Glauben gehorsam. Wenn er den Römerbrief lest, zu Beginn des Römerbriefs heißt, das Ziel ist Glaubensgehorsam, zu Schluss des Römerbriefs, Ziel ist Glaubensgehorsam. Er sagt immer, der Römerbrief ist das kleine Evangelium, das stimmt. Vorne Glaubensgehorsam, hinter Glaubensgehorsam. Das ist das, was er letztendlich sagt. Aber ich habe meiner Stimme nicht gehorcht und dadurch, dass sie der Stimme nicht gehorcht haben, ist etwas passiert, nämlich das, was wir hier sehen, dadurch kam Finsternis Einfluss. Und jetzt haben wir ja die Gläubigen, das ist auch eine typische Verdrehung des menschlich sündigen Gehirns. Jetzt haben wir die Gläubigen beigebracht, dass Okkultismus zuerst ein Problem sei des Menschen mit dem Teufel. Und aus dem Grund haben dann Menschen, die mit Okkultismus oder mit Finsternismächten zu tun hatten, sich an den Teufel gewendet. Da sind sie auf die Idee gekommen, Exorzismus zu praktizieren, wobei der Exorzismus in der Bibel eine bestimmte Schiene gebunden ist. Da haben sie dann angefangen, den Teufel anzureden. Das ist ein typischer Irrgedanke, weil sie was nicht begriffen haben. Was es nämlich mit der Finsternis auf sich hat, am Gläubiger und Gott, das steht in 1. Korinther 10, Vers 20. Da erklärt er zuerst im 19, dass er Götze nichts ist, und dann sagt er, nein, aber dass sie das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass er in Gemeinschaft der Dämonen geratet. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir stärker als er? Wenn ich in die Finsternis reige, da habe ich es immer zuerst mit Gott zu tun. Wenn man nämlich Gott dann widersteht, dass ich noch unter die Macht des Teufels komme, ist ein Nebendefekt. Aber mein Hauptproblem ist Gott, weil sich Gottes nicht gefallen lässt. Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, dass man das begreift. Gott lässt sich nicht gefallen, wenn ich zur Finsternis gehe. Das ist einfach verboten. Und dann habe ich es mit Gott zu tun. Und der gibt mich dann der Finsternis dahin. Das ist was ganz anderes. Und da braucht der Gläubige sich nicht mit der Finsternis rumzuschlagen, sondern muss Buße tun und zu Gott gehen. Und dann regelt sich das Ding. Das ist oft das, was man die Gläubigen verheimlicht. Man lässt sie in super Exorzismus-Schiene reinlaufen und letztendlich, und sie merken nicht das einfachste Feld, nämlich Buße Gott gegenüber. Und das ist wieder das, sie wissen nicht, was gut und böse ist, alles durcheinander. Aber wenn man weitergeht, in dem Josua, einfach um einmal hier ein Feeling zu bekommen, was sich hier abgespielt hat, in diesem Buch Richter, Kapitel 6, 11 bis 27, das heißt wohl bis zu diesem Mittelabschnitt, da sehen wir jetzt, wie Gott handelt. Gott handelt und die Antwort Gottes, und die Antwort Gottes ist immer gleich, die Antwort Gottes auf dieses Gebet, auf diesen Schrei mitten im Elend, war der Engel des Herrn. Wenn er mal das hat selbst Luther gewusst. Hat Luther gewusst? Hat mich immer fasziniert. Der Engel des Herrn ist der Herr Jesus. Das ist überhaupt keine Frage. Der Engel des Herrn ist der einzige Engel, der ungestraft Anbetung entgegennimmt. Das ist der Herr. Wenn ihr das in Ruhe euch mal nochmal anguckt, da sind die Bibelstelle in der Regel drauf. Der Engel des Herrn ist die Offenbarung Gottes. Im Dornbusch war niemand anders drin wie der Herr Jesus. Es war der Engel des Herrn. Und so könnt ihr durch die ganze Bibel durchgehen. Und aus dem Grund gibt es den Engel des Herrn im Neuen Testament nicht mehr. Da gibt es bloß noch einen Engel des Herrn, aber nicht mehr den Engel des Herrn. Und jetzt sehen wir hier in Vers 11, wie Gott was ganz einfach macht. Er sendet die Antwort, nämlich der Herr Jesus. Und der Herr Jesus setzt sich. Das heißt, da kommt der Engel des Herrn, der Erlöser, der Heiland, und er setzt sich, er zeigt, es ist vollbracht. Er kommt zu den elenden Menschen und bringt ihnen nur eine Tatsache, das vollkommene Opfer. Das heißt, er bringt ihnen nicht komplizierte Bußgänge, nicht besondere Dinge, sondern er bringt ihnen ganz einfach Buße. Ganz einfach das vollkommene Opfer zurück, die Reinigung durch Jesu Blut, das Gekreuzigtsein mit Christus. Und jetzt ist interessant, er setzt sich unter Eiche zu Ophra, die Joas den Abisreiter gehört. Und da steht Staub. Ophra heißt Staub. Schon mal Punkt 1. Er kommt in dieses fluchbeladene Geschlecht, in dem er Mensch wird wie wir. Und in 1. Mose 3, Vers 14 heißt es ganz klar, der Erdboden, der Staub, das sind alles Folge des Fluches. Ich weiß nicht, ob die Pfarrer wissen das ja in der Regel nicht, wenn sie sagen, Erde zu Erde, Asche zu Asche, dass der Asche nicht steht, ist klar. Das ist dazu gedichtet. Staub zu Staub. Wisst ihr, was heißt, wenn ich sage, Erde zu Erde, Staub zu Staub? So ist biblisch. Wisst ihr, was ich da sage? Du kehrst zum Fluch zurück. Eigentlich müsste ich Prediger an den Särgen, müsste ich sagen, jetzt geht die Erde zur Erde, jetzt geht der Staub zur Staub, jetzt geht der Fluch zum Fluch zurück. Das fluchbeladene Menschenkind kehrt zu seinem Stoff zurück, zum Fluch. Und wohl dir, wenn hier jemand war, der laut Galater 3 den Fluch für dich getragen hat, nämlich Jesus, so wird elend. Muss man einfach sehen. Staub. Und der kommt mit in den Staub, in den Fluch, um den Fluch zu tragen. Und dann heißt es hier, wem gehört diese Eiche? Wo offenbart sich Gott? Dort, wo Joas ist. Und Joas bedeutet, Jahwe ist stark. Ich lese jetzt nicht mehr jede Parallelstelle. Das heißt, man sieht hier, wenn man sich nicht mehr auf sich selber verlässt, sondern auf Gott, dann geht es vorwärts. Ich habe in letzter Zeit, ich habe zwei, drei jämmerliche Niederlagen einstecken müssen. Ich habe mir dann überlegt, warum? Was hast du gemacht, dass du Niederlage hattest? Ich bin dann relativ schnell dahinter gekommen. Wisst ihr, was war? Ich war fleischlich, menschlich so stark in diesen Punkten, dass ich den Herrn nicht mehr gebraucht habe. Und das lief alles so toll,
Es lief so toll, dass ich mal sagte, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen könnte, dass nicht mehr so toll läuft. Und dann hat Gott einmal kurz zugeschlagen und hat es einfach zerschlagen. Die ganze menschliche Schiene mit einem Schlag kam der Knall, kam der Zusammenbruch. Und plötzlich habe ich wieder gemerkt, es geht nur, wenn Gott stark ist. Du musst schwach sein und Gott muss stark sein, dann läuft's. Wenn du stark bist und du den Herr gar nicht brauchst, dann bist du in Wirklichkeit schwächer wie schwach, dann bist du ein Elender, ohne es zu merken. Und das ist typisch. Er kommt dorthin, wo Joas ist, wo Gott stark ist, wo man Gott für stark achtet. Und das geht zum Stamm der Abiesriter. Und das bedeutet, wenn man es übersetzt, mein Vater ist Hilfe. Man erwartet vom Vater im Himmel letzte Hilfe. Man ruft den Namen Gottes an, im Namen Jesu, um vom lebendigen Gott wirklich Hilfe zu bekommen. Und da sucht er sich nun einen Menschen raus, Gideon. Und das Interessante ist wieder, ist euch schon aufgefallen, wie uns die Feiger begegnen in diesen Texten. Immer wieder begegnen dir die Feigen. Also ich möchte nochmal sagen, Feigheit ist der beste Stoff für Heldentum. Ihr müsst mal gucken im Krieg, die Ehrlichen, die, sagen wir, die Auszeichnung, EK1 und solche Dinge gekriegt haben und man hat die später mal interviewt, die haben in der Regel fast alle zugegeben, es war reine Angst. Der das nicht macht, weil er ein heroisches Gefühl sie durchströmt hat, sondern die hat Angst gehabt bis zum Gehen nicht mehr und dann hat sie Heldentaten vollbracht. Und im Geistlichen ist es oft so, wenn du bist wie Gideon, wenn du bei Tag keinen Mut hast, dann mach's lieber bei Nacht. Gott segnet auch die Feigheit, wenn sie trotzdem angreift. Sage ich mal vorsichtig. Er segnet die Feigheit nicht. In der Bibel steht, draußen sind die Feigen. Oder zumindest die Feige sind in dem Katalog der Böse und so genannt. Er segnet generelle Feigheit nicht. Aber wenn ein Gläubiger zwar feig ist, aber dann doch so viel Kraft noch aufbringt, dass er wenigstens bei Nacht handelt, dass er gehorsam ist in aller Feigheit, dann segnet es der Herr. Und das ist etwas, Gideon heißt Baumfäller. Gott hat also seine ursprüngliche Berufung bereits rausgesucht. Baumfäller, der Name. Er musste diese Götzebaum fällen. Das ist wieder wie vorlaufende Gnade auch von der Berufung her, wie die hier von Gott her schon gegeben war. Er sucht sich einen Mensch raus, der nach außen hin schwach war. Gideon war schwach. Ein Feigling. Das ist das Interessante. Wenn du es einmal in Ruhe liest, dann siehst du sogar, der merkt sogar. Merkt sogar. Und sagt, ich bin doch hier. Und er sagt hier ganz einfach zu ihm, geh hin. Und zwar, Gott bittet ihm die Hilfe an, das ist Verheißung. Das ist das Gleiche, was heute Verheißung ist. Er bittet ihm die Hilfe an. Laut 2. Korinther, Kapitel 12, 2. Korinther 1, Vers 20, laut diesem Kapitel ist in Christus Jesus jede Verheißung Ja und Amen. Das heißt, Gott bietet seine Hilfe an, sein Versprechen, dass er hilft, dass das vollkommene Opfer wirkt, dass er mich der rechte Weg führt. Und jetzt muss man selber tun, was hier der Gideon getan hat. Vers 14 heißt es, der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Das heißt, ich muss nur reagieren auf das Opfer. Und wie muss ich reagieren? In dieser meiner Kraft, in aller Schwachheit, in aller Feigheit. Gott hat gewusst, dass der Gideon ein Feigling ist. Und trotzdem hat er benutzt. Warum? Das sehen wir nachher, um das zuschande zu machen, was vor der Welt hoch ist. Er hat genau den rausgesucht, der eigentlich schwach war. Er sucht ausgerechnet den raus, diesen Schwächling, und mit dem macht er einen Sieg. Aber der Gideon musste reagieren. Gott gibt ihm den Befehl und sagt, du Gideon, reagier, greif an. Und zwar in deiner Kraft. Da kam jetzt keine Kraftwirkung über ihn, keine Kraftwelle, da kam keine besondere Zurüstung, keine besondere Ausrüstung, sondern da kam was ganz Einfaches. Da kam Befehl Gottes. Geh so, wie du bist, in aller deiner Schwachheit, in aller deiner Feigheit, so wie du bist, will dich Gott. Wenn du bereit bist, dort gehorsam zu sein, dann wird letztendlich geistlich der Sieg, der Säge geschehen. Und das ist das, was uns nicht im Kopf frei will. Das war das Drama der Heiligungsbewegung um die Jahrhundertwende. Wenn du die Literatur von der Zeit liest, dann hat fast jeder geschrieben, wir brauchen Zurüstung von Kraft. Die hat dann Kraft gekriegt, bloß die falsche. Sie haben es nicht begriffen. Zum Glück nicht alle, sondern bloß ein kleiner Teil.
dass dann die Verirrungen passiert sind um die Jahrhundertwende. Das war nur ein kleiner Teil. Aber es war der Schrei nach Kraft, wo eigentlich die Kraft schon da war. Und wo der Herr Jesus als Fülle schon da war. Man hat nur nicht gewusst, wie man mit umgeht. Man hat nur nicht reagiert. Und hier sagt Gott zum Gideon, reagier, geh hin. Nicht geistlich aufgerüstet, sondern in deiner Kraft. So wie der David einfach mit seinem Hirtenstab hinging und seine 5 Steine, statt mit der Gideon, mit der Rüstung des Saul. So ist Gideon einfach hingegangen in seiner Feigheit, in seiner Schwachheit. Und da siehst du, wie Gott verherrlicht werden will. Gott will doch keine geistliche, ich sag's einmal, Kraftprotze, sondern Gott will schwache Menschen, die ihm vertrauen und die durch ihn benutzt werden können. Das will doch Gott. Dann hat er die Ehre, wenn Schwächlinge tun. Und der Mensch denkt immer, er muss zuerst ein Kraftprotz werden, geistlich. Entschuldigung der Ausdruck, aber so ist man. So ein Herkules, so ein kleiner. Wenn man das hat, ach, dann kann ich dem Herrn dienen. Gerade nicht. Du kannst dem Herrn 100-mal besser dienen, wenn du schwach bist. Wenn du schwach bist und der Herr brauchst, dann funktioniert es. Und das ist jetzt auch, wie er hier enttäuscht ist. Warum hat Gott es zugelassen? Und als er in der Haltung war, dann musst du heimlich Weizen dreschen. Dann bist du, wenn du in der Enttäuschung bist, dann bist du immer gehindert. Dann bist du letztendlich ausgeschaltet. Lässt du mal in Ruhe nur die Emmaus-Jünger, Lukas 24. Wo der Herr zuerst mit ihnen reden muss. Der Herr muss sich ihnen offenbaren. Der Herr muss ihnen das Wort öffnen, bis sie wieder Kraft haben und wieder gehen können. Und sobald die Enttäuschung weg ist, der Herr Jesus sich geoffenbart hat, dann sind sie wieder da. Und dann kommt das Entscheidende, Gott sendet ihn ganz gezielt. Er nimmt diesen schwachen Menschen in aller seiner Schwachheit und dann sendet er ihn. Und wenn Gott einen schwachen Menschen sendet, dann funktioniert es auch. Das funktioniert. Und das ist das, was in unsere Köpfe rein muss. Wenn Gott mich in meine ganze Schwachheit nimmt und ich wirklich mitgehe, bei aller Unzulänglichkeit, und der Herr kann mich benutzen, dann funktioniert es. Das ist das, er geht dann so hin und sagt, was ist denn das für ein Haus, wo ich herkomme? Was ist denn das? Wo komme ich denn her? Vom Nichts. Ich bin doch hier der Geringste, Vers 15, der Geringste in Manasse. Ich bin der Kleinste in meines Vaters Haus. 1. Korinther 1, 26 ist der entscheidende Satz, er sagt, was nichts ist vor der Welt, hat Gott auserwählt, auf dass er das, was vor der Welt ist, zunichte macht. Gott lässt der Welt die Ehre nicht, er nimmt es nichts. Das ist das, was der Gemeinde heute immer mehr umdreht wird. Wisst ihr, es gibt jetzt schon christliche Managerschule, wenn ich da sehe, wer da alles mittut, sind nicht mal Manager, sind Prediger, was sind das Manager jetzt? Da ist zwar ein paar drin von der Industrie, aber weißt du, merkst, da kommt der Wahn. Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage. Sind wir christliche Manager. Meint ihr, dass ich besser wäre von meiner Zeiteinteilung, wenn ich so einen Zeitplaner hätte, so einen luxuriösen? Und wenn ich das, was ich jetzt im Geschäft lerne, Management, wenn ich das in die Gemeinde bringen würde? Wisst ihr, was da wäre? Gar nichts. Es wäre genau gleich chaotisch, wäre sogar noch schlimmer, weil es ungeistliche Schiene ist. Die Welt taugt für die Gemeinde nichts. Das taugt nichts. Sinnlos. Sondern die Gemeinde, es gelten andere Regeln. Was nichts ist vor der Welt, das erwählt Gott in der Kraft Gottes. Und das ist schon mal entscheidend. Er sagt nämlich in Vers 16, er wird mit ihm sein und er wird sie dann schlagen. Warum? Weil Gott bei ihm ist. Das heißt, durch die Kraft Gottes wird er ihn schlagen. Und die Stelle, die möchte ich lesen, 2. Timotheus 2,1. Das ist eine typische Anweisung von Paulus an einen Mitarbeiter, an seinen entscheidenden Mann, an Timotheus. Und du nun, mein Sohn, erstarke in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das muss man einfach nüchtern sehen. Man wird stark in der Gnade. Und was ist Gnade? Gnade ist ein freies Geschenk. Das heißt, man wird erst stark und kann nur erstarken, wenn man es in der Gnade erlebt. Das heißt, wenn man selber so bedürftig ist, dass man vor Gott ein Bettler ist und seine Hilfe braucht. Und dann funktioniert es. Wenn ihr in Ruhe nochmal lest, Epheser 2, Vers 8 bis 10, Gnade, dort heißt es nochmal ganz klar, ihr seid durch Gnade zum Glauben gekommen und durch Gnade sind eure Werke bereits bereitet. Johannes 1, 16 sagt, wir haben genommen. Das ist artverwandt. Wie so viele ihn aber aufnahmen. So wie man den Herr im Glauben aufnimmt, so muss man die Gnade um Gnade laufend annehmen. Das ist ein Akt der Annahme. Wenn das ein Gläubiger tut, dann passiert das Gleiche wie beim Gideon. Dann bekommt er Kraft. Bloß was natürlich interessant ist, in der Phase, wo er hier letztendlich um Gnade praktisch bettelt, wo er sagt, habe ich Gnade gefunden, dann fragt er natürlich noch nach Zeichen. Ist klar. Und das ist immer ein Babystadium der Gläubigen. Wenn ihr meine alte Bibel lest, ist hochinteressant, die werden mal staunen, was da Zeichen waren. Da wimmelt es von Zeichen. Und je älter ich im Glauben werde, je dünner werden die Zeichen. Je dünner werden das Rede Gottes, je mehr lebst du mit Gott direkt in Gemeinschaft, ohne die Zeichen. Und man muss das sehen, die Zeichen sind sowohl ein Merkmal vom Babystadium in Christo, vom Gläubigen, und sie waren das Merkmal des Babystadiums, des Anfangsstadiums der Gemeinde. Wenn ihr in Ruhe das lest, Hebräer 2, 3 und 4, sagt die Bibel ganz klar, die Fülle der Zeichen war für den Messias, für den Herr Jesus und für die Apostel. Scheideutig. 1. Korinther 1, 22, Israel will Zeichen. Israel, der Herr Jesus und die Apostel, das waren letztendlich die drei große Bereiche, wo Zeichen waren. Und wenn man jetzt mal guckt, wer waren die Apostel? Alles Jude. Der Jesus war im Fleisch noch aus dem Psalm Davids, waren Jude. Und wo geschah die ganze Zeichen? Solange alles sich um Israel gedreht hat. Das ist keine Frage. Und dann, als die Juden rausgingen zu den Heiden, haben sie noch Zeichen und Wunder getan. In dem Moment, wie aber das Heil zu den Heiden ging, und der große Posaunenstoß ist Apostelgeschichte 13, 46, mit dem Schlag könnt ihr in der Bibel sehen, wie die Zeichen abnehmen. Und am Schluss in die Briefe, im Timotheusbrief, kann der Paulus seine Mitarbeiter nicht mehr heilen. Und je weiter die Apostelgeschichte nach hinten geht, je mehr nimmt es ab. Und dann mit dem Schluss der Apostelgeschichte geschieht nochmal ein Zeichen beim Publius. Und dann ist, ja, ich glaube, der Publius war es. Auf jeden Fall, auf dieser Insel geschieht nochmal ein Zeichen. Und dann siehst du, wie Gott sagt, so, und jetzt nicht mehr im praktisch Schauen, 2. Korinther 5, 7, sondern im Glauben. Und da siehst du, da war er noch schwach. Da war er vollkommen schwach, er bittet noch um ein Zeichen. Und jetzt geht Gott hin, das ist auch typisch. Scheint typisch. Statt ihm ein Zeichen zu geben, das bettelt er sich nachher noch am Schluss mit seinem Vlies zusammen. Aber statt ihm ein Zeichen zu geben, gibt ihm Gott was ganz anderes. Er offenbart ihm das Opfer. Und die Gläubigen brauchen kein Zeichen, sondern sie brauchen die Offenbarung des Opfers. Das heißt, Gott zeigt ihm das Opfer. Er offenbart ihm in einer ungeheuren Weise. Wenn du jetzt einmal das in Ruhe siehst, der Engel des Herrn selber bringt das Opfer dar. Und er sagt jetzt zum Gläubigen, was hast du zu bringen? Er bringt das Ziegenböcklein, das heißt, da muss Blut vergossen werden. Und er sagt jetzt, bring letztendlich ungesäuertes Brot. Das heißt, bring ungesäuertes, bring dein bisschen Ehrlichkeit, was du hast. Mehl ist immer ein Zeichen fürs Wesen. Und dann zeigt er ihm und sagt, und tu die Brühe und alles in den Topf. Und jetzt erklärt er ihm ganz genau, was Gott von ihm erwartet, angesichts des vollkommenen Opfers. Vers 20. Also nochmal, ungesäuertes Brot, die Ehrlichkeit, Blut, und was soll geopfert werden? Das Fleisch. Ist doch interessant. Was muss der Mensch opfern? Das Fleisch. Er braucht sich nichts opfern. Alles andere hat Gott geopfert. Alles, was dem Vater im Himmel letztendlich wichtig war, ein Opfer hat der Herr Jesus gebracht. Das Einzige, was wir noch tun können, der Opfer, ist unser Fleisch zu opfern, auf die vollkommene Erlösung am Kreuz von Golgatha zu reagieren. Das ist hier perfekt in Vers 20. Der Engel Gottes sprach zu ihm, das heißt, Jesus spricht zu ihm, nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen. Nimm dein bisschen Ehrlichkeit als Mensch und leg deine verderbte Sündernatur und deine fleischliche Gesinnung auf den Fels, auf Christus, der hier ist. Ist interessant. Leg es auf den Fels. Römer 6, 6, du bist mit Christus gekreuzigt. Jetzt halte dich dafür. Vers 11, das ist das Legen. Aber jetzt kommt was, das ist mir ungeheuer wichtig. Man muss es auf den Felsen legen. Jetzt sagt er, die Brühe aber bitte auch. Ich habe bei mir festgestellt, bei mir ist eher das Brühe das Problem. Ich glaube, dass beim Gläubigen die Brühe das Problem ist. Das heißt, was du aus dem Fleisch so ausgekocht hast, das Problem. Und da gibt es eine ganz wichtige Stelle in Jakobus 1, 21, wo es heißt,
Darum leget allen Schmutz und Vorrat an Bosheit ab. Vorrat an Bosheit. Das heißt, damit sagt die Bibel, da ist letztendlich, selbst wenn du das Fleisch opferst, da ist nur so ein Rest übrig, so ein Vorrat. Das sind die stille Reservekammern eines Menschen. Das ist, wo die Brühe des Fleisches ist und sagt, die musst du auch rausrücken. Alles muss raus. Und alles muss letztendlich auf den Felsen. Und in dem Moment, wie das alles auf der Felsen kommt, wenn man preisgibt, ist seinem eigenen Herzen, auch nur die kleinen Kämmerchen, die letzte fleischliche Regungen, dann heißt die Vers 21, da ging Feuer auf von dem Fels. Da kommt das Feuer des Gerichtes Gottes, das der Jesus ja getragen hat am Kreuz von Golgatha. Er ist gekreuzigt, wir sind nur mitgekreuzigt und verzehrt das Fleisch und das Ungesäuerte. Das heißt, dann nimmt er mal ein bisschen Ehrlichkeit und nimmt auf diesem schwachen Opfer, nimmt er mal Fleisch und schält es aus. Und das ist das, was letztendlich Gott will. Das ist das, was er will. Nicht Zeichen, sondern er will das Opfer offenbaren, will zeigen. Um das geht es letztendlich. Und in dem Moment, wie das geschehen ist, ist euch mal aufgefallen, was da passiert. In dem Moment, wie das Feuer des Gerichtes über der Felsen Christus drüber geht und mein Fleisch ausschält und das Fleisch verzehrt, dann haben wir die Vollwirkung, nämlich da steht ein ganz bedeutender Satz, den man gerne überliest. Und zwar in dem Moment, wie er das Fleisch geopfert hat, wisst ihr, was dann passiert ist? Dann sind wir fertig. Sind wir fertig. Und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. In dem Moment ist das, was Gott wollte, passiert. In dem Moment ist der Engel weg. Jetzt ist es passiert. Und jetzt kommt die Vollwirkung dieses Opfers. Die Vollwirkung. Und die Vollwirkung dieses Opfers, die heißt Vers 23, der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir. Friede, Friede mit Gott. Also ich glaube, nur ein Gläubiger, der wirklich der Herr Jesus erlebt hat, Friede mit Gott hat durch Jesu Blut und dann in Sünde fällt und der Friede Gottes verliert, der kann ermessen, was es heißt, Friede Gottes zu haben. Das Größte, was es gibt für einen Mensch, Friede mit Gott. Römer 5,1, wenn man mit Gott Friede hat, das Größte, was es gibt. Das haben wir durch Jesu Blut. Und sobald man sein Fleisch opfert, kommt der Friede zurück. Nahegebracht durchs Blut. Und dann passiert etwas, man darf auch das nicht falsch verstehen, wisst ihr? Fleisch ist nicht nur etwas Offensündhaftiges. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die neigen ganz stark zum Selbstmitleid, das ist auch Fleisch. Es gibt Menschen, die neigen zum Zorn, das ist was ganz Entgegengesetztes und trotzdem auch Fleisch. Es gibt Menschen, die neigen zur Depression, das ist auch Fleisch. Wieder andere Menschen neigen eher zum Übermut, das ist auch Fleisch. Das ist alles fleischliche Regung. Und das alles muss weg. Und wenn das weg ist, dann kommt der Friede Gottes zurück. Und dann sagt er hier nicht nur, Friede sei mit dir, das heißt, da ist Friede da, sondern fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben, du wirst leben. Denn ich lebe da. Der Jesus hat gesagt, sie werden ein Leben haben, werden es in Überfluss haben. Und das Leben kommt mit Römer 8, Vers 10, in dem Moment, wie der Geist wieder geboren wird, ist Leben da. Und jetzt sagt der Jesus, ihr sollt Leben haben in Überfluss. Das ist eine Wirkung dieses Opfers, wenn man es richtig versteht. Also was macht der Gideon was? Und ich habe jetzt inzwischen etwas erkannt, das ist völlig sinnlos, völlig sinnlos. Ich habe es auch aufgegeben, schon seit längerer Zeit. Es ist völlig sinnlos, sich selber anzutreiben. Es ist völlig sinnlos, die Gläubigen anzutreiben. Es bringt nichts, kommt nichts dabei raus. Sondern das, was jetzt passiert, nämlich, dass ein Altar aufgerichtet wird. Das heißt, wahre Hingabe und wahre Anbetung geschieht immer nur, wenn Friede und Leben in Fülle ist. Wenn das Opfer erkannt wird, wenn Gott das Opfer offenbaren kann, wenn der Gläubige richtig darauf reagiert, dann kommt die Hingabe. Es ist völlig falsch zu sagen, gib dich hin, dann kommt die Wirkung des Opfers. Wo steht es? Nirgends. Steht nirgends. Sondern sobald der Gläubiger Gott begreift, sobald er das Opfer begreift, sobald er das Angesicht Gottes schaut und das Angesicht Gottes ist der Jesus, sobald bei ihm die Begegnung kommt, dann kommt wieder die tiefe Wirkung des Altars. Dann vollzieht der Gläubige wieder letztendlich Hingabe. Dann vollzieht der Gläubige letztendlich Anbetung. Beim Altar geschah Hingabe und Anbetung. Dann geschieht's. Sobald er wieder Leben hat. Aber zum Halbtoten zu sagen, nehmt mal den Samariter.
barmherzige Samariter, zu dem, der zwischen Jericho und Jerusalem lag, im Blut, zu sagen, juble, bete an, den musst du verbinden. Völlig sinnlos. Zu dem zu sagen, Friede sei mit dir, es nützt dem nichts, man muss verbinden. Und genau das macht der Jesus. Er geht nicht hin und fordert uns auf, etwas künstlich zu erzeugen, sondern er sucht die Begegnung mit ihm, sucht die Begegnung mit dem Opfer und in der Sekunde kommt wieder Leben zurück. Wisst ihr, ich kann das jetzt so ein bisschen, sagen wir, provozierend erzählen, aus einem ganz einfachen Grund, das habe ich schon oft genug mitgemacht. Und dann bringst du deine eigenen Werke, dann holst du wieder aus der Seele, holst du ein bisschen Hingabe raus, dann gibst du dir ein bisschen Hingabe preis und glaubst, durch die Hingabe wird dir Gott wieder Friede geben, wird wieder angenehm mit dir sein. Wisst ihr, was das sind? Werke. Das sind katholische Werke. Nichts anderes. Sondern der Herr erbarmt sich meiner, weil er sich meiner erbarmt. Weil er gnädig ist, barmherzig und von großer Güte. Ist viel mehr als das bisschen Werke, was wir da produzieren. Und was jetzt interessant ist, das hat mich unwahrscheinlich auch erbaut, der Gideon, in dem Moment, wie der Friede zurückkommt, in dem Moment, wie das Leben zurückkommt, in dem Moment baut er Altar auf. Und als er den Altar aufbaut und die Hingabe vollzieht, dann sagt er einen ungeheuren Satz. Er baut den Altar und er nennt den Altar, der Herr ist Friede, Jehovah Shalom oder Yahweh Shalom. Und in dem Moment kommt Erkenntnis des Herrn. Er ist unser Friede. Kolosser 1,20, der durch das Blut des Kreuzes der Friede geschafft hat. Er. Und in dem Moment ist die Christozentrik da. In dem Moment ist Jesus allein. In dem Moment brauchst du den Herr und sein Blut. In dem Moment ist wieder die Beziehung da zu ihm. Unzerstörbar. Und jetzt guckt mal, was jetzt kommt. In dem Moment, wie die Beziehung zum Herrn wieder stimmt, jetzt kommt beim Feigling der Mut zurück. Ist hochinteressant. Jetzt beginnt er mit einem Schlag beginnt er letztendlich diesen Baalskult zu zerstören. Wisst ihr, was hier nur geschrieben steht? Das darf man nicht vergessen in Vers 26. Und baue oben auf dem Felsen, mitten drauf, mitten im Götzendienst, wo die Trümmer des Götzendienstes liegen, baue oben auf dem Felsen, baue Gott den Altar. Das heißt, mitten drin hätte man das Panier war Feldzeichen. Es war ein Zeichen, um was man kämpft, mit was man kämpft. Es war letztendlich so ein Zeichen, wo man sich drum gesammelt hat. Hier richte dein Panier auf dein Feldzeichen und das Feldzeichen ist der Fels Christus. Dann zeigst du den Leuten, es hat bloß letztendlich einen einzigen Grund, warum alles funktioniert. Jesus. Dann kennt ihr nochmal das 1. Korinther 5, Vers 7. Er ist letztendlich dieses Passaopfer. Er ist der Fels, wobei es 10 heißen müsste. Guckt doch mal, wenn ihr habt, bei 1. Korinther müsste es wahrscheinlich 10, Vers 7 heißen. Auf jeden Fall ein blutiges Opfer oben auf dem Fels. Wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, lest Hebräer 9. Das blutige Opfer musste sein. Und das blutige Opfer ist Christus. Und in dem Moment sagt er in Vers 26, und opfere ein Brandopfer mit dem Holz dra starte und die du umgehauen hast. Jetzt bring ein Brandopfer da. Bring mitten auf den Trümmern des Götzendienstes, bring dein Brandopfer da. Sie gaben sich hin zuerst dem Herrn und dann uns. Dann kommt die Hingabe, merkt ihr aber was? Der entscheidende Punkt passiert bei der Begegnung mit dem Herrn. Dann werde ich zurechtgebracht, dann kommt Friede, dann kommt Leben, dann kommt der Altar, dann kommt ein Betum, dann kommt der Mut zurück. Als der Mut zurück ist, dann kommt der Angriff, dann kommt das Brandopfer, die letzte Hingabe. Und wir verdrehen das oft und sagen immer wieder, zuerst die Hingabe, dann kommt der Herr. Das ist gerade umgekehrt. Das ist genau das Fleisch zu seinem Arm machen, wenn man nämlich hingeht und zuerst glaubt, dass man dem Herrn mit ein bisschen Hingabe zwingen kann, Segen zu geben. Statt dass man als Bedürftiger, Erbärmlicher zum Herrn kommt und Gnade schreit wie der Gideon und es annimmt und dann kommt die Wirkung. Und da siehst du erst, wie katholisch wir noch sind in unserer Denkweise mit den Werken. Steckt einfach ein Fleisch drin. Fleischesregung. Man denkt immer, man muss was bringen. Und ich muss immer lachen, wenn innerlich lächeln, sagen wir, lächeln ist vielleicht richtiger. Wenn man das Lied singt, nichts habe ich zu bringen. Alles habe ich du. Das kann man so schön singen, aber jetzt muss man es mal praktizieren. Das Praktizieren ist nämlich ganz schön schwer. Dass man wirklich glaubt, dass man nichts bringen kann. Wirklich glaubt, dass der Herr alles tut. Und dann, wenn es da ist, dann die Hingabe vollziehen. Wer hat dann die Ehre, der Herr und nicht ich? Das ist der große Unterschied. Und wenn man hier dann nochmal sieht, was dann letztendlich passiert, es ist eigentlich, wenn man so nimmt, mit das Erschütterndste, was ist, ihr seht hier nochmal Feuer, könnt ihr in 2. Könige 1, Vers 10 nachlesen, ist immer ein Bild fürs Gericht, dann seht ihr 10, 10 ist immer Gnade und Verantwortung. Wisst ihr, wir haben 10 Finger, 2 Hände. Und je nachdem, was wir mit dem machen, das ist unsere Verantwortung, was wir tun. 5, die 5 Steine Davids, die Rechte des Herrn, die rechte Hand Gottes, 5 Finger, das ist Gnade. Was man dann aus der Gnade macht, das machen wir mit unseren 10 Fingern. 10 ist immer ein Bild auf letztendlich Gnade und Verantwortung. Und darum geht es auch bei Gideon. Es ist Gnade da. Was macht er jetzt mit? Mit seiner Verantwortung, mit der Gnade. Was macht er? Was für mich wieder total faszinierend ist, wenn er das Kapitel in Ruhe durchlässt, dann seht ihr etwas Wunderschönes. Die Gnade kommt trotz der Furcht. Und die Furcht verhindert beim Gideon den Gehorsam in keiner Weise. Überhaupt nicht. Vers 27, der Feigling, er tut's bei Nacht. Aber er tut's. Wisst ihr, ich hab schon oft gesagt, mir ist lieber, und das hat der Herr Jesus ja ganz klar in seinem Gleichnis gesagt, mir ist lieber, es ist jemand verzögert gehorsam, oder es ist jemand feig gehorsam, oder es ist gar nicht gehorsam. Sie wird schon gesagt, oh, ich bin nicht mehr in die Versammlung gekommen. Und er hat gesagt, ja, warum denn? Oh, weißt du, die hat schon eine Stunde angefangen, ich bin zu spät gekommen, ich bin stecken geblieben auf der Straße, nein, ich geschämt reinzukommen, habe ich umgedreht. Er hat gesagt, da kannst du mit Triumphgeschrei kannst reinkommen. Ich komme ja auch Sport heute, oder? Wisst ihr, ich muss mal was sagen. Ich muss sagen, komm lieber 10 Minuten Gemeinschaft der Heiligen als gar nicht. Das ist doch besser. Wisst ihr, da denkt man so fleischlich dumm manchmal als Gläubiger. Da muss man sagen, mit Freuden herein. Das ist es. Wenn wir jetzt weitergeht ab Kapitel 6, Vers 28 bis 40, dann siehst du diesen furchtbaren Kampf Geist gegen Fleisch, der hier sich rüstet. Kaum hat er in seiner Schwachheit das Opfer gebracht, hat geistlich gehandelt, macht sich das Fleisch auf. Wisst ihr, Geschwister, und das ist einfach eine Tatsache. Sobald du beginnst, geistlich zu handeln, macht sich das Fleisch auf. Da kommt der Gegenpol, da kommt der Druck. Ist vollkommen normal. Brauchen Sie überhaupt nicht wundern. Einmal sagt der Apostel Petrus, sie wundern sich, dass er nicht mitlaufen in diesem heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sobald du den heillosen Schlamm verlässt, beginnt die Lästerei um dich herum. Das ist völlig normal. Da musst du Preis zahlen fürs Gläubigsein. Was auch interessant ist, der Vater, der da dabei ist, hat ganz schön Mut. Er stellt sich gegen die ganze Baalsippe. Ob da nicht schon was vom Gideon abgefärbt hat? Wenn einer aufsteht, Torre hat immer gesagt, Torre war ja ein Mann, der ein großer Evangelist war, leider war kein Lehrer, hat falsche Lehrer verbreitet, aber war ein großer Evangelist. Torre hat gesagt, ich brauche nur einen Mann, der aufsteht, nur einen. Er hat recht. Wenn einer aufsteht und so wie der Gideon mitten im Abfall das vollkommene Opfer begreift, sich als vollkommen hilflos erkennt, nicht mehr blind ist und denkt, er ist ein Großer, sondern blind ist, erledigt ist und es zugibt und um Gnade winselt und das Opfer annimmt, dann steckt das an, das ist beim Vater. Die Sicht der Welt, das war die Stelle, wo ich vorher zitiert habe, die ist immer gleich. Aber wisst ihr was, dann kommt das Brutale, Vers 34. Dann rüstet ihn der Geist des Herrn aus. Und dann lässt er die Posaune blasen. Das ist immer ein Zeichen, wenn jemand diesen Prozess durchmacht, dann kommt der Heilige Geist über ihn. Da kommt die Fülle des Segens in Christus, ich habe es in der Parallelstelle stehen, dann kommt die zur Wirksamkeit. Da kommt genau das Epheser 5, Vers 18, werdet voll Geistes, indem ihr zum Beispiel zueinander redet. Dann kommt das Wort Gottes immer mehr in der Mittelkunst. Wort Gottes, Wort Gottes, Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob ich mal aufgefallen ist. Ich habe heute schon tief drüber nachgedacht. Wenn ich Bewegungen oder Gläubige habe, die nicht mehr Menschen des Wortes Gottes sind, und du sagst ihnen das, ich habe noch nie, ich meine Luftfall, ich habe noch nie, überhaupt noch nie, der größte erfahrungsmäßig gebundene Gläubige, ich habe noch nie einen Gläubigen gegeben, der zugegeben hat, dass er nicht mehr ein Mensch des Wortes ist. Es gibt keiner zu. Niemand. Ich habe schon Versammlungen gehabt, da ist mir, hat mir welche ein Charismatiker widerstanden mit aufgeschlagener guter Nachricht. wenn ich dann dagegen gehe, dann hat er mich nur gefragt, mögen Sie meine Bibel nicht? Und ihr wahrheitsgemäß antworten müsse, ja, ich mag sie nicht. Aber dass jemand sagt, nee, ich bin nicht mehr ein Mensch des Wortes, ich bin jetzt ein Mensch des Erlebnisses. Ich bin jetzt ein Mensch, der das Wort nur noch daneben nimmt. Das sieht keiner. Das sagt auch keiner. Also wenn ich immer meine Brüder in der Pflicht, wenn wir gekämpft haben und die Wahrheit vorgeworfen habe, zu Deutsch Wort Gottes, da hat keiner zu, Herr Karl, hat jemals einer zugegeben. Keiner. Einmal hat da jemand gesagt, na, muss ich anfangen zu studieren. Innerlich denke ich, na, bist du zeitig drin. Aber da war dann kein Einsicht, dass es ja gar nicht die Wortlinie ist. Und das ist war für mich so interessant. In dem Moment, wie der Heilige Geist überkommt, bläst er die Posaune. Posaune, Bild für das Wort Gottes. In dem Moment greift er an mit dem Wort Gottes, beziehungsweise ließ die Blase, dann ist das Wort Gottes wieder im Mittelpunkt. Jetzt ruft er zuerst sein Haus. Jetzt ruft er die Mitkämpfer. Zuerst einmal das Haus und dann kommen sogar die andere Stimme. Und wenn er mal die Stimme übersetzt, ich habe jetzt darauf verzichtet zu zeigen, wo die herkommen. Von der Geburt her, Manasse zum Beispiel ein Gutgeborener, die anderen eher schwierige Leute teilweise, nicht alle, Sebulon zum Beispiel auch eher positiv, sondern einfach die Namen. Wenn die Mitkämpfer kommen, wenn man aufsteht und miteinander kämpft, dann passiert etwas, Manasse, der vergessen macht. Sobald wir miteinander im Reiche Gottes dienen und kämpfen, da vergisst du alle Mitglieder, alles beleidigt sei, alle Kleinigkeiten, die sind weg. Dann siehst du bloß das große Ziel, die Posaune Gottes zu blasen, Jesus Christus zu verkündigen, sei Opfer anzugreifen. Dann ist alles diese Mitglieder weg. Also. Dann kommt Glückseligkeit. Dann werden die Gläubigen wieder zufrieden und gesättigt vom Wort Gottes. Dann sind sie zufrieden innerlich. Dann ist letztendlich Ruhe eingekehrt. Sebulon, Wohnung. Dann macht man Wohnung in Christus. Dann bleibt man in der Stellung. Dann kommt man zur Ruhe. Dann ist man Behausung Gottes im Geist, im tiefsten Sinne des Wortes. Naphtali, der Erkämpfte. Dann begreift man, es ist alles vom Herr Jesus und Kreuz von Golgatha erkämpft. Und das ist die ganze Wirkung, sonst gar nichts. Und wenn du das dann in Ruhe anguckst, dann siehst du hier, der Gideon hat letztendlich nur etwas getan. Der hat die Verheißung realisiert, Vers 36. Willst du Israel durch meine Hand retten, wie du gesagt hast? Ja. Jetzt kommt wieder ein Schwächeerfall. Und du siehst auch, ein Schwächeerfall kann nicht hindern. Der Schwächeerfall ist sein Fließ. Wisst ihr, wie haben die Gläubigen das als große geistliche Tat hingestellt, wenn sie ihr Vlies ausgelegt haben? Ich muss sagen, Vlies auslegen ist wie, wenn du heute, wenn ich jetzt mit meinen bald 49 Jahren, wenn ich dann letztendlich hingehen würde und würde zu meiner Frau sagen, wie ich immer zu meiner Mutter gesagt habe, ich habe es nur mit 60 gemacht. Und der Mummitlinger hat gesagt, mach mir doch mal einen Schuppen. Schnall den Gummi drauf und dann lass mich meinen Schuppen kriegen. So wird es. Das Babystadium. Das absolutes Babystadium. Da wird sich jeder schämen, der das macht, wird er heimlich machen. Bloß manchmal die Gläubigen brüsten sich mit ihren Fliesen. Es ist eine Sache von geistlicher Reife, wenn du den Wille Gottes erkennst ohne Flies. Wenn du den Wille Gottes gar nicht erkennst, dann ist mir es lieber, man erkennt ihn mit Flies als gar nicht. Das ist richtig. Aber ein reifer Gläubiger braucht kein Flies mehr. Da handelt Gott direkt. Paulus sagt gar nicht, Gott hat mir ein Zeichen gegeben, er sagt, wir schlossen. Obwohl ein Zeichen sogar mal dabei war. Aber in der Regel waren wir in der Lage, den Willen Gottes zu erkennen. Und das ist super. Und hier haben wir jetzt einfach das Problem, am Schluss kommt sein Zeichen. Ich möchte nochmal betonen, im Neuen Bund geht es ohne Zeichen. Wir leben im Glauben und nicht mehr im Schauer. Und Johannes 21, Vers 30 sagt, die ganzen Zeichen sind geschrieben, auf das wir sie lesen können und verstehen. Letztendlich ist auch bei uns ein Mittel des Wort Gottes. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben hier eine ungeheure Situation. Wir haben einen Versager der Gläubigen wiederum. Wir haben einen Abfall, wir haben ein Umfeld, wo wiederum der Luftballoneffekt geschehen ist. Das heißt, die Gläubigen sind nach der Erweckungsphase in das Alte zurückgefallen. Sie glauben, sie sind reich, sie sind vollkommen in Ordnung, es ist alles wunderbar, sie sind strahlend, Laodicea in Reinkultur. Und dann gibt sie Gott dahin, in Gebundenheit, in Elend, und dann plötzlich bricht das große Geheule los. Und mitten in diesem Elend, letztendlich, als die Kinder Israel plötzlich begreifen, sie müssen den Namen des Herrn anrufen, als sie begreifen, nicht mehr wir, Gott, als der Hochmut gerichtet ist, dann kommt der Engel des Herrn. Und er gibt ihnen kein Zeichen, sondern er offenbart ihnen das vollkommene Opfer. Und in dem Moment, wie der Gideon, der Schwächste, möchte ich betonen, wie ein Schwacher auf das Opfer richtig reagiert, kommt Sieg. Und zwar, es geschieht so, zuerst bringt Gott den Schwachen mit sich in Ordnung durch das Opfer. Als das passiert, als er Friede und Leben hat, dann kommt der Altar, die Anbetung. Und als die Anbetung da ist, dann kommt praktisch der Glaubensschritt, der Gehorsam, dann kommt die Hingabe, dann kommt der frontale Ergriff und dann kommt der Sieg. Dass es dann am Schluss nochmal umkippt, das ist halt so. Die Gläubigen sind schwach. Dann kippt halt nochmal um. Also ich denke, das nicht dramatisiere und sage, das ist jetzt ganz übel. Es ist halt so. Er fällt einmal in die Zeile zurück, das ist nicht schlimm, weil er ist weiterhin gehorsam, er greift, wenn man so Gott will, das nächste Mal sehen, wie Gott sogar nochmal ein Exempel statuiert und sagt, du bist immer noch zu viele Leute, da ist immer noch ein Fleischesrest, der muss weg. Und dann greift er an. Und dann sieht man, wie Gott führt, wie Gott letztendlich mit kleinen Schritten einen Mensch zum völligen Sieg führt und wie hier dann der Sieg durchbricht, dass man dann weiterhin noch studieren werden. Mit dem Gideon auch, der Kipperkampf endgültig, das ist schon ein Kapitel für sich, schon Drama. Aber hier haben wir etwas. Wie kämpft ein schwacher Mensch, wenn er sowieso schon schwach ist und um ihn herum kippt voll alles der Bach runter? Wenn alles kaputt geht, siehe Jeremia, ist auch ein typisches Kapitel. Dieses Kapitel ist typisch wie Jeremia. Bei Jeremia war es im ganzen Buch, war nur einer, der aufrecht war und der Rest ist gekippt. Und wir gehen immer mehr in der Abfall rein. Für uns ist wichtig, dass man lernt zu sehen, wie Gott denkt in so einer Phase, wie ein wahrer Gläubiger trotz seiner Schwachheit kämpft. Mir geht es heute aber ganz stark darum, dass keiner praktisch verzweifelt, wenn er schwach ist. Im Gegenteil, wenn er schwach ist, dann ist er laut Paulus